Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring MV. Der Podcast wird produziert von der Fachstelle Mentoring MV, die bei der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Greifswald angesiedelt ist. Die Fachstelle berät, begleitet und vernetzt Mentoring-Akteurinnen im ganzen Bundesland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr. Heute geht es um das Thema Berufseinstieg. Wir haben drei Frauen eingeladen, mit denen wir über ihren Einstieg in den Beruf sprechen wollen. Das ist einmal Dr. Annika Graf. Sie war beim Doktorandinnen-Mentoring-Programm in Greifswald. Marlena Wichers. Sie war beim Absolventinnen-Programm mit Promotionsinteresse in Greifswald. Und Pauline Kaiser ist aktuell im Mentoring-Programm in Stralsund bei Karrierestart-Mentoring. Wenn man das Thema Berufseinstieg im Netz sucht, dann kommen relativ viele Artikel mit negativen Schlagzeilen. Zum Beispiel: Berufseinstieg ohne Praxiserfahrung wird es schwer. Der Start ist hart. Berufseinstieg mit 30 bloß keine Torschlusspanik. So verändert der Berufseinstieg die Persönlichkeit. Das ist ziemlich negativ besetzt und auch oft mit Angst verbunden, überraschenderweise. Und hat man dann erstmal den Job in der Tasche, geht es dann auch in die Probezeit und die sensible Zeit des Onboardings. Bis zu 25% der Arbeitsverhältnisse enden in dieser Zeit, entweder gekündigt vom Arbeitgebenden oder vom Arbeitnehmenden. Und ein schlechtes Onboarding vom Arbeitgebenden aus verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von früher MitarbeiterInnenfluktuation. Diese Zeit ist oft eine entscheidende Test- und Orientierungsphase für alle Beteiligten. Und auch wenn man dies im Netz sucht, dann geht es hauptsächlich darum, in welches Fettnäpfchen dürfen die Arbeitnehmenden nicht treten oder wie überstehen sie die Probezeit? Nur wenige Artikel beschäftigen sich damit, wie die Arbeitgebenden, die Unternehmen, die Probezeit positiv gestalten können und was sie tun können, damit die Arbeitnehmenden auch über die Probezeit hinaus da bleiben. Das war erstmal so ein kleiner thematischer Einstieg. Ich würde euch gerne bitten, euch kurz vorzustellen, eure berufliche Biografie und was ihr aktuell macht.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Annika Graf. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe in Greifswald Humanbiologie studiert, mit sehr viel Interesse. Bin danach direkt in die Promotion übergegangen am Institut für Mikrobiologie. Wollte ursprünglich auch weiter in der Forschung bleiben. Dazu ist es nicht gekommen. Ich bin dann gewechselt in die Pharmaindustrie vor 2,5 Jahren. Ich bin super happy dort und kann dazu gerne etwas heute zum Berufseinstieg erzählen. Ich arbeite als Medical Science Liaison Manager. Können wir nachher auch gerne vielleicht nochmal drüber sprechen, was es überhaupt ist. Ansonsten bin ich verheiratet und habe 3 Kinder.
Mein Name ist Marlena Wichers. Ich habe in Greifswald den Bachelor in Kommunikationswissenschaften und Anglistik-Amerikanistik gemacht, weil es mir in Greifswald so gut gefiel, dann auch im Anschluss direkt den Master hintendran in Organisationskommunikation und habe während des Studiums auch schon in viele Kommunikationsbereiche so reingeschnuppert. Ich war beim Radio 98.1, ich war Online-Redakteurin bei einem Projekt der Uni Greifswald und war schließlich auch in der damals noch Presse- und Informationsstelle der Uni. Bin dann schon während meines Studiums in den Beruf eingestiegen, habe eine Stellenausschreibung gefunden, mich einfach mal beworben und habe dann Masterarbeit und Berufseinstieg parallel gemacht und bin jetzt seit über 4,5 Jahren bei meinem Arbeitgeber. Es ist ein Studierendenwerk.
Ich bin Pauline Kaiser, bin vor kurzem 23 geworden, habe nach dem Abi direkt meinen Bachelor gemacht, habe dual in Berlin studiert, BWL Tourismus. Das heißt, ich habe 3 Monate studiert und 3 Monate 40 Stunden gearbeitet, das immer im Wechsel, und hatte dadurch den perfekten Schnitt und dachte, okay, willst du jetzt weiter studieren oder willst du jetzt arbeiten? Dann habe ich mich für Studieren entschieden und habe meinen Master in Stralsund gemacht. Der Studiengang war wundervoll. Er hieß Management von kleinen und mittleren Unternehmen und habe im Januar mit zarten 22 meine Masterthesis abgeschlossen und meinen Master beendet und habe jetzt im März meinen Job im Marketing von einem Gesundheitsunternehmen begonnen.
Wunderbar, und ich bin Angela Hoppe von der Fachstelle Mentoring und ich freue mich, hier mit so vielen tollen ehemaligen Mentis ins Gespräch zu kommen. Danke für die erste Vorstellung von euch. Mich interessiert, Wie sah der Prozess aus gegen Ende eures Studiums? Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr überlegt, wo ihr einsteigen könntet? Oder in dem Fall von Annika bei dir, wann war bei dir so der Zeitpunkt, dich nach außen zu orientieren und dann nach Tätigkeitsfeldern zu suchen?
Ja, also ich habe gar nicht so richtig gesucht, weil ich hatte eigentlich noch ein halbes Jahr Studium vor mir und habe immer nur geschaut, was so theoretisch auf dem Markt verfügbar ist. Also mir war klar, ich wollte, wenn ich nicht in die Wissenschaft gehe, weil das war ja auch noch eine Fragestellung, weil ich habe ja dieses Mentoring-Programm für Absolventinnen mit Promotionsinteresse mitgemacht und habe dann also mehr im klassischen Berufseinstieg geschaut, Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation. Und bin auf eine Stelle aufmerksam geworden, die in meiner Alumni-Gruppe auf Facebook gepostet worden ist. Und habe mir die Stellenausschreibung durchgelesen und dachte, Mensch, das passt irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das kriege ich hin. Und habe einfach mal pro forma eine Bewerbung hingeschickt und dachte, naja, öffentlicher Dienst, vielleicht brauchen die auch ein halbes Jahr, bis sie sich irgendwie entschieden haben und die ersten Leute einladen. Und dann ging es aber doch ganz schnell. Dann war ich schon ein paar Monate später im Berufsleben. Das Besondere an der Stelle, auf die ich mich beworben habe, war, und das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt, als ich mich dort beworben habe, dass es eine neue Stelle war. Also es gab keine Person, die vorher die Kommunikation dort verantwortet hat in dem Umfang. Das habe ich dann im Bewerbungsgespräch erfahren, dass es eine neue Stelle ist. Das ist natürlich, wenn man Berufseinstieg macht, sehr herausfordernd, weil man kommt dann an und hat niemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, hey, so machen wir das bei uns im Bereich, diese Tools haben wir arbeiten mit den und den Programmen, Kollegin XY zeigt dir mal das und das, also das gab es alles nicht. Es war mehr so, hey, wir freuen uns total, dass wir endlich diese Stelle haben und jetzt mach was draus. Und das ist aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es schwierig ist, sehr schön, weil man ja seine eigenen Vorstellungen da gut mit einfließen lassen kann. Weil ein bisschen Erfahrung hatte ich ja schon aus der Pressestelle der Uni Greifswald, hatte also auch schon gewisse Vorstellungen, wie eine gute Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit laufen kann, auch welche Programme man vielleicht braucht und habe mir das alles so sukzessive dann erarbeitet.
Ja, da werden wir bestimmt gleich noch mehr von hören. Pauline, wie war das bei dir?
Also ich wusste relativ früh durch mein duales Studium halt, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich habe schnell erfahren, okay, das passt gar nicht. Also erst ging es in die Eventmanagement-Richtung, habe irgendwann dann Marketing für mich entdeckt und wusste, okay, gut, Marketing, gut, naja, einfach zu suchen. Und wusste auch, ich möchte erstmal in Stralsund bleiben und habe dann halt auf diversen Jobportalen und überall immer mir irgendwelche Filter eingestellt, Stralsund Marketing. Also ich habe ja, wie gesagt, im Januar meinen Abschluss gemacht und im März wollte ich anfangen zu arbeiten. Habe im August schon angefangen zu suchen, wo einige Unternehmen meinten, wie im März, wenn sie jetzt anfangen, ja, da sind sie viel zu früh dran. Und andere Unternehmen gesagt, ja, da sind sie teils sogar schon zu spät, wir machen hier mal was mit Probearbeiten und so. Also es war komplett gespalten. Lieber dann doch die Absage bekommen, weil ich zu früh dran bin, als die Absage zu bekommen, weil ich zu spät dran bin. Also ich habe 30 Bewerbungen geschrieben, 30 Absagen bekommen gefühlt. Das war hart hier oben, auch wahrscheinlich gleichzeitig durch die Corona-Krise und weil noch nicht jeder wusste, okay, wie geht's weiter, wollen wir wirklich jemanden einstellen, weil ich mich bei vielen auch initiativ beworben habe, weil hier oben halt dann doch wenig Stellen waren. Und dann hieß es auf einmal dann doch, naja, wir wissen ja noch nicht ganz, wo es hingeht. Und das Vorstellungsgespräch, das Einzige, was ich hatte, ist jetzt auch das Unternehmen, in dem ich bin. Zum Glück hat es von beiden Seiten komplett gut gepasst. Aber ja, wir haben auf jeden Fall diese ganzen Filter, Suchmaschinen etc., diese ganzen Apps, die es da auch gibt, geholfen, einfach schon mal einen Überblick zu bekommen, auf welche Unternehmen gibt es überhaupt, um die dann halt auch weiter ins Auge zu fassen.
Und du bist jetzt seit 3 Monaten im Marketing und im Vertrieb tätig.
Genau, richtig, okay. Seit dem 1. März.
Du bist noch in dem Mentoring-Programm und hast auch einen Mentor, der dich wirklich wunderbar dann bei diesem Übergang begleitet. Und da kommen wir auch gleich später nochmal auf Fragen, die ihr zusammen da erörtert. Annika, wie war denn das bei dir? Das war bestimmt auch ein spannender Prozess, raus aus der Wissenschaft zu gehen und dann zu suchen, wohin geht es denn dann da? Wie bist du da vorgegangen?
Bei mir war es eher so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich will auf jeden Fall in der Wissenschaft bleiben. Also eigentlich andersrum. Ich habe mir immer gesagt, Mensch, Wissenschaft, das ist das macht mir total viel Spaß und ich glaube, ich kann es einfach gut. Ich hatte dann mein Studium hat mir super viel Spaß gemacht, mit 1.0 abgeschlossen, dann fängt man mit der Promotion an und ich war dann in dem Mentoring-Programm drin, DAD Rise, Germany-Projekte, habe ich 2 kleine Dinge eingeworben. Beim Lindauer-Nobelpreisträger-Treffen war ich drin, in der Stiftung von der Nobelpreisträgerin und das hat mir alles das Gefühl gegeben, dass es mir nicht nur Spaß macht, sondern dass es einfach richtig gut läuft und ja, ich bin für die Wissenschaft geboren, also mache ich das auf jeden Fall weiter. Und für mich war klar, wenn ich das seriös machen möchte, ist der nächste Schritt ab ins Ausland. Mhm. Da haben wir uns eine Arbeitsgruppe in Kanada gesucht, also mein Mann und ich. Mein Mann hat so das Gleiche gemacht wie ich. Und da sind wir rübergeflogen, haben uns vorgestellt, die wollten uns haben, wir wollten dorthin. Also haben wir angefangen, Anträge zu schreiben. Und das hat dann ja eine Weile gedauert und dann kamen Absagen, eine nach der anderen. Und in der Absage stand dann immer drin, ja, ist beeindruckend, was sie gemacht haben, aber die Publikationen fehlen. Und das muss man einfach sagen, Publikation, das ist die Währung in der Wissenschaft. Und wenn das nicht stimmt, wird es ein bisschen schwierig. Und das war dann bei mir der Punkt, an dem ich gesagt habe, Mensch, ich wollte das doch eigentlich so gerne, jetzt stehe ich da und der Plan geht irgendwie nicht auf, so um Himmels Willen. Und dann dachte ich mir, gut, ich kann jetzt halt weitermachen, nochmal irgendwo 2 Jahre arbeiten und nochmal 3 Jahre, um dann vielleicht irgendwann mal eine Stelle zu bekommen. Da habe ich gesagt, nee, es reicht jetzt, ich ziehe jetzt die Reißleine, ich gehe in die mysteriöse, sagenumwobene Pharmaindustrie. So, das war so für mich der Punkt, an dem die Entscheidung halt gekommen ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich setze mich jetzt hin. Und dann habe ich bei Stepstone, Monster, Xing, LinkedIn, habe ich dann geschaut. Ich habe mir Jobs angeschaut, die Medical im Namen hatten. Weil ich dachte mir, okay, es soll in die Pharmaindustrie gehen, irgendwas Medizinisches, Medical da mit drin. Und dann kommen so viele Jobbezeichnungen, die einem überhaupt nichts sagen. Also Senior Medical Manager, Medical Affairs Manager, keine Ahnung, was da überhaupt dahinter steckt. Und das habe ich 2 Wochen, bin ich die Suchmaschinen durchgegangen und ich bin fast irre geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es jetzt andersrum. Ich nehme jetzt einen Stift und einen Zettel und ich schreibe mir jetzt auf, was möchte ich eigentlich für einen Job haben. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte in die Pharmaindustrie, ich möchte in die Gyn-Onkologie, ich möchte auf Konferenzen gehen und ich möchte ein bisschen Vortragstätigkeit mit drin haben. Und dann kommt man irgendwie über Medical Education zum Medical Science Liaison Manager. Das war meine Stelle und auf die bin ich bei LinkedIn dann gestoßen. Das war es dann, wo ich gesagt habe, da muss ich mich jetzt drauf bewerben, da ziehe ich alle Register, das soll es sein.
Das liegt jetzt schon die Frage nach, wie war denn das Bewerbungsverfahren? Ich weiß, es war mehrstufig bei dir, Annika.
Genau, bei LinkedIn bin ich auf die Stellenausschreibung gekommen und die Stellenausschreibungen werden meistens von Recruitern online gestellt. Das heißt, so ruft man dann an, dann hat man Recruiter, die sind total nett und dann hat man so einen 2-Minuten-Pitch, in dem man sich ganz kurz vorstellen kann. Und da meinte, ja, hört sich ganz gut an, schick mal deine Bewerbung. Die Bewerbung wird dann ans Unternehmen weitergegeben, das Unternehmen meldet sich und ich wurde zum zeitversetzten Video-Interview eingeladen. Habe ich noch nie vorher gehört. Und das ist so ein Online-Portal, da meldet man sich an und dann führt man ein Bewerbungsgespräch quasi mit sich alleine. Also so, da wird eine Frage gestellt, dann hat man 4 Minuten Zeit, um sich was aufzuschreiben. Und dann läuft automatisch ein 2-Minuten-Video, in dem man aufgenommen wird. Und irgendwann guckt sich das jemand anderes dann an und deshalb heißt es zeitversetztes Video-Interview. So, und da bin ich dann auch durchgekommen. Dann habe ich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. 1 Stunde ging das, normale Fragen, ein paar provokantere Fragen. Danach gab es einen Online-Logik- und Persönlichkeitstest. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Und als letztes hatte ich dann nochmal einen Präsenztermin, Bewerbungsgespräch. Da habe ich 1 Woche vorher ein Thema bekommen, sollte ich einen Vortrag erarbeiten, den dort halten, wurde fachlich ein bisschen geprüft und bin dann auch dort durchgekommen und hatte dann die Jobzusage.
Ein langer Weg, was das Verfahren angeht oder auch bei dir, Pauline, mit vielen Bewerbungen und vielen Absagen. Und Marlene, bei dir 1 Bewerbung im öffentlichen Dienst und schneller als gedacht eine Zusage. So verschieden kann das sein und mit so viel Überraschung.
Ja, nee, war tatsächlich die 1. Bewerbung und auch gleich die 1. Zusage. Und wir hatten aber auch vorher eine Aufgabe. Also wir hatten natürlich nicht so ein ganz krasses Bewerbungsverfahren mit ganz vielen Stufen, aber wir haben auch 1 Woche vorher eine Aufgabe bekommen und mussten da ein Konzept zur Krisenkommunikation erarbeiten. Hatten halt so ein Fallbeispiel bekommen. Ich hatte einfach das Glück, dass ich in meiner Masterarbeit mich mit Krisenkommunikation beschäftigt hatte. Ich glaube, das hat mir dann natürlich auch beim Bewerbungsgespräch in die Karten gespielt.
Magst du mal, Marlene, erzählen, wie denn dein Einstieg war? Wie hast du das gemacht? Also wenn es überhaupt gar keine Einführung gab, also natürlich werden sich die Kolleginnen vorgestellt haben, aber es gab ja in deinem Arbeitsbereich ja niemanden. Wie bist du da so vorgegangen?
Ja, also natürlich die KollegInnen bei mir haben sich selbstverständlich alle vorgestellt und auch natürlich ihre Arbeitsbereiche. Das Studierendenwerk hat ja verschiedene Bereiche und Abteilungen. Also wir kümmern uns ja um Wohnheime, um BAföG, um Mensa, um Soziales. Da wurde ich dann auch einmal überall durchgeführt, dass ich die Einrichtung auch kennenlerne. Und ansonsten war es tatsächlich ganz viel Learning by Doing. Erstmal geschaut, was gibt es für Unterlagen, weil irgendeine Form von Kommunikation nach außen hatte das Unternehmen selbstverständlich, auch nach innen. Es gab zum Beispiel einen internen Newsletter, den ich mir dann angeschaut hatte, wie der aufbereitet ist, dann wie bisher die Webseite mit einer Agentur gestaltet worden ist, wie da das Verfahren ist und quasi einmal Erhebung des Ist-Zustandes und dann mit Vorschlägen an die Geschäftsleitung gegangen, wie man es zukünftig ausbauen könnte. Ne? Weil wenn es jetzt natürlich eine volle Stelle gibt, dann muss man ja nicht mehr alles an Agenturen geben und dann gibt es ja auch noch ganz viel Potenzial, was man da besser machen kann. Und dann haben wir so Schritt für Schritt dann über meine Ideen diskutiert und nach umgesetzt. Es klingt jetzt auch viel entspannter, als es war übrigens, ne? Also es war wirklich, ich habe es gerade, als ich das so reflektiert habe, es klingt deutlich entspannter, als es war.
Das wollte ich gerade nachfragen. Also dann erst zum ersten Mal zu der Geschäftsführung zu gehen und sagen, hier, das stelle ich mir vor. Aber du hast gutes Feedback bekommen.
Ja, also ich habe auch ein gutes Vertrauen bekommen im Vorfeld. Ne? Also es wurde schon auch gesagt, ja, Sie sind jetzt hier die Expertin und stellen Sie mal was vor. Das ist natürlich schön.
Ja, und hattest du das Gefühl, dass dich die Uni da gut drauf vorbereitet hat, dass du da auch wirklich auch aus deinem Studium was schöpfen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Master, der ja nochmal vertiefend war, wo es tatsächlich darum ging, wie funktioniert interne und externe Kommunikation in einer Organisation. Da hatten wir auch solche Themen wie, wie schreibe ich ganz klassisch ein Kommunikationskonzept? Wie halte ich eine Moderation in einem Unternehmen, ne, um Themen zu erarbeiten? Das auf jeden Fall, aber auch gerade und vor allem die praktische Arbeit aus der Presse- und Informationsstelle. Da war es ja auch dieses ganz alltägliche Tun mit, welche Programme nutzt man, dass man die so ganz klassisch auch mal Photoshop und InDesign bedienen kann. Das hat auch wahnsinnig geholfen.
Pauline, wie war das bei dir, der berufliche Einstieg?
Ich muss dazu sagen, ich bin eine Person, die extrem viel fragt, extrem viel redet und immer vorprescht. Und das hat mein Mentor gleich am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, erkannt und hat gesagt, so Pauline, mal einen Gang zurückschrauben, mal ruhig sein und mal zuhören. Und dadurch habe ich in meiner ersten Woche habe ich so gut wie gar nicht geredet, weil ich jedem nur zugehört habe. Und ich habe keine Fragen gestellt, weil im dritten Satz wurden die von meinem Gegenüber eh beantwortet. Und dadurch habe ich nach einer Woche eigentlich dann alles auf einmal gewusst. Und das war dadurch ein so guter Tipp von meinem Mentor, weil er mich halt so gut eingeschätzt hat dahingehend. Bei mir war ja das Besondere, dass meine Stelle, die ich gerade habe und übernommen habe, hat vorher einer Dame gehört, die jetzt erstmal in Mutterschutz und Elternzeit ist und hat mich im März noch komplett eingearbeitet. Ich war einen Monat lang ihr Schatten. Wir haben alles zusammen gemacht. Es hat unser Telefon geklingelt und wir haben eine E-Mail bekommen. Also es war so komplett symbiotisch, wie wir zusammengearbeitet haben. Und dadurch hatte ich einen super Berufseinstieg, einfach weil sie mir halt alles beigebracht hat und gezeigt hat, wie genau es in dem Unternehmen abläuft. Viele Sachen, gerade im Marketing, wie gesagt, vorher schon alle möglichen Werkstudentenjobs durchgehabt. Und dadurch hatte ich die Erfahrung mit Webdesign, Social-Media-Accounts, verschiedensten Flyern gestalten und ähnliches. Und dann war das noch so einen halben Monat, dass sie im Homeoffice gearbeitet hat und ich bei Fragen sie noch anrufen konnte und habe trotzdem noch mein kleines Team. Also im Team hat jeder so seine eigenen Aufgaben. Ich bin dann mehr fürs Online-Marketing zuständig und mein Kollege zum Beispiel mehr fürs Offline-Marketing. Und man kann sich trotzdem noch so ein bisschen abstimmen. Das Onboarding war einfach nur ideal genau für diese Stelle gemacht, sage ich mal. Mhm. Ja.
Annika, wie war das bei dir in deinem Unternehmen? Wie hast du dich vertraut gemacht mit den Aufgabenfeldern? Wie hat das Unternehmen dich bekannt gemacht?
Ja, ich hatte dann die Zusage und war halt total happy. Aber irgendwo hat man auch sehr viel Respekt, weil das ist so eine Welt, die kennt man nicht. Ja, dachte mir dann mal gucken, wie das wird. Meine Firma macht ein ganz tolles Onboarding. Also es sind so 6 bis 8 Wochen, die sind wirklich nur dazu da, den Mitarbeiter zu integrieren, ihm mitzuteilen, so worum geht es bei uns in unserem Unternehmen. Wir waren auch nur eine kleine Gruppe. Ich glaube, ich habe mit 5 Leuten angefangen. Und bei dem Onboarding ging es vor allem in dieser ganzen Zeit darum, jemanden erstmal fachlich in die Spur zu bekommen, so, weil es sind ganz viele neue Studiendaten, in denen man sich nachher auskennen muss. Also da hat man ganz viel Neues gelernt. Also da ging man abends dann mit einem rauchenden Kopf raus. Man lernt viel über die Strukturen der Firma, wer arbeitet, wer ist dein Ansprechpartner, welche Kollegen hast du. Man lernt was über die Philosophie, weil jedes Unternehmen hat eine Philosophie, nach der sie handelt. So bei uns stehen dann sehr viele Patienten im Vordergrund. Was auch einen Großteil der Zeit ausmacht, sind die SOPs. So, das kannte ich von der Uni zum Beispiel gar nicht. Das sind Standard Operating Procedures. Das ist wie so eine Art Bibel für das Unternehmen, in dem dann halt drin steht, was machst du, wie verhält man sich. Genau, also da stehen quasi alle Regeln drin, wie das Leben in dem Unternehmen geregelt ist. Und da sitzt man wirklich eine Woche und liest sich diese SOPs dann halt durch. Dadurch kriegt man aber auch irgendwann dann ein Gefühl, so wie läuft das wahrscheinlich ab. Also offiziell hatte ich keinen Mentor, aber ich habe 3 Kollegen, die das Gleiche machen wie ich. Nur ich mache es in Norddeutschland und die anderen dann im Osten, im Westen und im Süden. Und die durfte ich wirklich löchern. Und das habe ich sehr dolle genutzt. Also ich habe meine Kollegen wirklich Löcher in den Bauch gefragt und immer ganz tolle, ganz liebe Antworten bekommen. Und dadurch hatte ich auch einen ganz schönen Einstieg einfach in so ein neues Unternehmen. Und das macht halt total viel aus, wenn man einen guten Start hat. Und vorhin hatte Freda ja schon so gesagt, diese Statistik, wie viele da auch abbrechen und so. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn man da einfach nur ins kalte Wasser reingeschmissen wird, dass man sich vielleicht gar nicht so richtig mit dem Unternehmen vertraut machen kann, sich damit nicht identifizieren kann. Und wenn das Onboarding gut ist, so, dann macht das, glaube ich, was mit einem. Und das war ein schönes Reinkommen in die Sache und hat mir auch die Ängste genommen, die man halt so hat vor dieser neuen, mysteriösen, unbekannten X. Genau.
SOP, da habt ihr beide jetzt auch genickt, Marlene und Pauline, das gibt es bei euch auch. Also wenn ihr jetzt so zurückblickt, da könnt ihr natürlich unterschiedlich lange zurückblicken jetzt auf eure berufliche Zeit. Was war so eine große Überraschung, die ihr in eurem Berufsleben hattet? Also womit habt ihr gar nicht gerechnet, dass das so eine Tätigkeit sein wird? Was macht euch Freude? Was sind so Herausforderungen, die auf euch zukommen?
Bei mir ist es so, ne, meine Stelle heißt Marketing und Vertrieb, heißt alles Online-Offline-Marketing. Genau das, was ich mir vorgestellt habe, mache ich auch. Was jetzt aber noch mit hinzugekommen ist, ist, dass die Geschäftsführung besteht aus zwei Leuten und die Geschäftsführerin ist sehr engagiert in der ganzen Region, ist selber auch eine Mentorin bei dem Programm mit bei und engagiert sich überall. Und oft rutsche ich raus aus meiner Firma in die Stelle, ihr bei manchen Themen marketingtechnisch zu helfen, auch wenn es überhaupt nichts mit meiner Firma zu tun hat, wodurch ich schon mal einen ganzen Tag mit ihr zusammen unterwegs war und mit ihr ein Ehrenamt, was sie ausführt, begleiten durfte, Fotos machen durfte, als Fotografin dabei sein durfte, jetzt teils Einladungen für ein anderes Event geschrieben habe. Und es war erstmal eine Überraschung, wo ich dachte, okay, soll ich da jetzt Nein sagen oder mache ich es trotzdem? Und ich bin froh, nicht Nein gesagt zu haben, weil ich darüber nochmal so viel mehr lerne, einfach ihr über die Schulter zu gucken und bei ihr mit bei zu sein und aus erster Hand Sachen zu erfahren, dass mich das halt auch beruflich extrem weiterbringt und ihr da bei dem Ehrenamt dann helfe.
Was hat mich überrascht, da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber ganz am Anfang, dadurch, dass die Stelle ja natürlich auch neu war, war vielen Leuten im Unternehmen gar nicht klar, okay, was macht denn so eine Stabsstelle Unternehmenskommunikation? Und dann ging das von, naja, das ist jetzt unsere neue Fotografin, über das ist jetzt unsere neue Grafikdesignerin, über die schreibt uns jetzt jeden Text. So, da war ich dann tatsächlich etwas überrascht. Und das musste man am Anfang dann auch tatsächlich teilweise strikt unterbinden, einfach zu sagen, okay, bis hierhin geht meine Kompetenz und da kann ich unterstützen und da unterstütze ich auch gerne. Aber ich bin keine Grafikdesignerin, ich kann auch Fotos machen, aber ich bin keine Fotografin, um da die Erwartungshaltung einfach der anderen Kolleginnen, sag ich mal, auch ein bisschen runterzuschrauben. So, und das musste man am Anfang einfach gut ausklabüstern, was diese Stelle leisten soll und was ich als Person auch leisten kann. Ja. Ansonsten, was mir total Freude bereitet, ist, dass mir der ganze Bereich gehört. Also ich darf sowohl Social Media machen, als auch mich um die Webseite kümmern, als auch mit der Zeitung telefonieren, wenn es da Rückfragen gibt zu unseren Pressemitteilungen. Also das liegt alles in meiner Hand und ich bin dadurch nicht so stark fremdbestimmt. Ich kann also meine Prioritäten sehr gut, natürlich immer auch in Absprache mit der Geschäftsführung, aber ich habe da sehr viel freie Hand, wo ich meine Prioritäten in der Arbeit setze. Und das finde ich als wahnsinnig angenehm, ne? Dass es nicht so ist, dass jemand kommt hier morgen Reporting bis um 8, habe ich es gerne. Und dann muss man ackern, sondern ich kann meine Themen sehr gut frei bestimmen.
Wie ist das bei dir, Annika?
Ja, also ich finde mich da total wieder in dem, was du halt gerade gesagt hast. Ich wusste halt gar nicht, wie wird es nachher wirklich aussehen, mein Job? Wie wird es überhaupt in der Pharmaindustrie sein? Ich kannte halt nur einige Vorurteile so, dass man dann nur am Schreibtisch gekettet sein wird, dass man Tabellen hin und her kopiert und man hat nicht mehr diese Freiheit, das, was du gerade angesprochen hast. Und das nehme ich zum Beispiel überhaupt nicht wahr. Bei mir ist es halt so, ich habe am Anfang des Jahres habe ich ein sogenanntes PDR-Gespräch, das heißt Personal Development Report. Das heißt, da setze ich mich mit meinem Chef zusammen und der sagt mir dann, ich möchte, dass du im Laufe des nächsten Jahres an so vielen Veranstaltungen teilnimmst oder so viele Veranstaltungen machst, an so vielen Konferenzen teilnimmst, dass du zweimal unsere Pharma-Referenten schulst und so weiter und so fort. Damit weiß ich am Anfang des Jahres, was ich am Ende des Jahres erfüllt haben muss und wann ich das mache und wie ich es mache. Darin habe ich ziemlich viele Freiheitsgrade. Also natürlich nicht unbegrenzt, das ist immer mit in Absprache mit Kollegen, mit Abteilungen, aber das darf ich selber machen. Oder auch, was, wenn man sich die Mikroebene anschaut, also so die Wochenarbeitszeit, da ist es so, ich arbeite in Vollzeit, also 40 Stunden, aber da steht niemand mit einer Stoppuhr neben mir. Ich muss nirgendwo eintragen, wann ich begonnen habe zu arbeiten, wann ich damit aufhöre. Es ist halt wichtig, dass ich meine Arbeit qualitativ hoch erledige, an Telefonkonferenzen teilnehme und für meine Kollegen erreichbar bin. Aber ansonsten darf ich das viel selbst machen. Und ich mache das durchaus, also was jetzt die Arbeitszeiten angeht. Weiß nicht, es ist Sommer, es ist 15.30 Uhr, dann hole ich meine Kids von der Kita ab, dann gehen wir ein Eis essen. Dafür hänge ich die Arbeitszeit dann hinten dran. Also solange ich für meine Kollegen erreichbar bin, ist das total okay. Man darf eigene Ideen einbringen. Da heißt es nicht hier, das haben wir schon immer so gemacht, das wird jetzt weiterhin so gemacht. Man hat viele Freiheiten und davor hatte ich erst ein bisschen Sorge, dass es die nicht geben wird. Aber die gibt es da durchaus. Man muss halt nur anschauen, um welchen Job es sich handelt. Es werden nicht alle so sein.
Mhm. Annika, jetzt hast du noch eigentlich nicht so richtig präzise beschrieben, was das eigentlich ist, dieses Medical Science Liaison Manager.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich habe auch erst gebraucht, bis ich wusste, was der Job eigentlich bedeutet. Also es ist halt so, es gibt ein Pharmaunternehmen, die stellen Medikamente her und erforschen die. Und es gibt die Ärzte und die setzen die ein. Und zwischen diesen beiden Parteien muss irgendwie Kommunikation laufen. Und das mache ich. Ich gehe zu den Ärzten und zeige denen unsere neuen Studienergebnisse und die geben mir dafür ein Feedback, was sie davon halten. Und das bringe ich wieder zurück ins Unternehmen, das ja auch gerne wissen möchte, gerade vor der Zulassung eines neuen Medikaments. Was denken denn die Ärzte darüber? Werden sie das einsetzen oder finden sie das vielleicht total blöd? Und diese Kommunikation, die übernehme ich dann quasi.
Aber da kommt dir deine wissenschaftliche Expertise ja total zugute, mit Daten umzugehen, Ergebnisse auch so aufzubereiten, dass das irgendwie verständlich ist.
Ja, also ich denke auch, also vorhin haben wir es ja schon mal anklingen lassen, so wie hat einen das Studium und die Promotion vorbereitet? Und ich finde, das Studium hat einen auf jeden Fall schon mal gut dafür vorbereitet, weil da wurden die ganzen fachlichen Grundlagen gelegt. So, denn von denen zehre ich jetzt gerade. Bei der Promotion ist es so, dass es mir fachlich leider nicht ganz so viel bringt. Damals habe ich mich mit Mikrobiologie beschäftigt, jetzt bin ich in der Onkologie. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Da kann ich tatsächlich fachlich nicht so viel mitnehmen. Aber es sind die Soft Skills, die halt einfach bleiben. So, es ist dieses, wie lese ich eine Publikation? Wie kann ich Studiendesigns kritisch hinterfragen? Und dann natürlich, wie mache ich eine Präsentation, alles, was man so dazu gelernt hat. So, das kommt auf jeden Fall täglich zum Einsatz.
Apropos Vorbereiten, Pauline, du hattest ja schon gesagt, dein Mentor hat dich gut vorbereitet auf den Berufseinstieg und auf deine Bewerbung und so weiter. Und da wollte ich von euch beiden wissen, Marlina und Annika, wie hat euch das Mentoring auf euren Beruf vorbereitet? Was konntet ihr von dem Mentoring-Programm mitnehmen, an dem ihr teilgenommen habt, für eure Arbeit?
Also bei mir würde ich sagen, auf jeden Fall Mut zum Netzwerken. Da war ich vorher auf jeden Fall nicht so der Typ, der in fremde Gruppen geht und schaut, wie man sich gut connecten kann, weil man vielleicht ähnliche berufliche Ziele hat oder ja sonstige Anknüpfungspunkte. Wie fruchtbar so ein Mentoring-Programm ist und wie gut Netzwerken dann auch fürs spätere Leben helfen kann, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und versuche das jetzt in meinem Arbeitsleben auch immer mal wieder zu machen. Ja, hat auf jeden Fall auch meinen Feminismus gestärkt. Ich bin ganz überzeugte Feministin und auch bei uns Gleichstellungsbeauftragte im Unternehmen. Und das, glaube ich, hat mich einfach nochmal bestärkt.
Bei mir ist es so, also ich habe das schon öfter gesagt und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, dass wirklich das Mentoring-Programm, das hat mich wirklich nachhaltig auch geprägt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir in diesem Mentoring-Umfeld jetzt gerade sind, sondern das sage ich auch jederzeit. Es ist halt so, dass mich wirklich dieses ganze Programm mit den Seminaren, mit den Peergroups hat mich einfach dazu gebracht, selbstbewusster zu sein und nicht so zu zweifeln. Ich weiß nicht, manchmal ist das, glaube ich, vielleicht so ein Frauending, ich weiß es nicht so, dass man eher so tiefer stapelt und ich weiß nicht und so. Und das hat mir wirklich gesagt, so ich bin jetzt selbstbestimmt, ich mache mir Gedanken darüber, was möchte ich eigentlich gerne, auch für den Job, welchen Job möchte ich gerne. Dann die Frage, wie komme ich daran? Und dann, dass ich es halt einfach durchziehe. So. Also wenn man sagt, ey, ich kann was, dass man das auch gerne nach außen tragen kann. Für meinen jetzigen Job hat mich auch das Netzwerken, so wie du es gerade schon gesagt hast, das ist bei mir halt auch total wichtig, das hat mich da auch weitergebracht. Und halt vor allem die Ideen in eine Gruppe einzubringen. Also bei mir ist es so, meine Kollegen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, die sind alle männlich. So. Und dann war es gerade zum Anfang so, musste man wirklich ein bisschen Mut haben, so zu sagen, oh Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass man bei der Veranstaltung, dass man es vielleicht so und so machen kann, dass man da halt einfach sagt, ich habe eine Idee und ich traue mich jetzt auch, die zu platzieren und habe nicht Angst davor, dass ich schief angeschaut werde, sondern ich mache es jetzt einfach mal. Und ich glaube, da wäre ich vor dem Mentoring-Programm oder ohne das Mentoring-Programm wäre ich nicht so drauf gewesen. Oder es hätte länger gedauert, bis man irgendwann selber mal drauf kommt. Also wirklich, das Mentoring-Programm, da zähle ich jetzt noch von.
Schön, das ist ja irgendwie dann doch ein bisschen Zufall, dass ihr alle drei in der Kommunikation tätig seid. Alles Berufe, die irgendwie auch modern sind. Ne? Das fällt mir gerade so auf, wie wichtig das offensichtlich ist, was für die Übersetzung zu tun.
Ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass Kommunikation ein wahnsinnig unterschätzter Bereich ist. Ne? Also die Maßnahmen können noch so toll und noch so gut sein, wenn die niemand kennt oder wenn die keiner versteht, dann werden sie halt nicht ankommen. Und gerade dieses von der einen Zielgruppe zur anderen Zielgruppe zu übersetzen, ist so wichtig. Und ich finde, wir haben es gerade in der Corona-Pandemie gesehen, was schlechte Kommunikation auch bewirken kann und was im Gegenteil gute Kommunikation alles erreichen kann bei Menschen.
Ich denke auch so, auch wenn wir waren ja so im Prozess Jobeinstieg, da ist ja so ein Bewerbungsgespräch, ist ja quasi auch wie so ein Marketing für sich selbst. So. Also man muss sich da selber irgendwie auch verkaufen können. Und das kann man halt einfach besser, wenn man sagt, ja, ich glaube an mich selber, dass ich halt was kann und kann das dann auch nach außen spiegeln. Also wer sollte das besser machen als ich selber? So, dafür bin ich selber verantwortlich. Und ich glaube, das hilft einem halt, wenn man das schafft, so das, wofür man brennt, was einen interessiert, nach außen zu tragen.
Das hatte mir mein Dozent auch coolerweise erzählt. Der meinte, ja, jeder ist sein eigener Unternehmer. Mein eigenes Leben, was ich führe, ist ein Unternehmen. Ich muss haushalten mit meinem Geld, ich muss einen Job haben, ich muss mich gut vermarkten können, um Geld einzunehmen. Und so halt auch in den Vorstellungsgesprächen. Genau so muss ich mich vermarkten wie mein eigenes Unternehmen, als würde ich hier noch Flyer von mir verteilen, was dann der Lebenslauf ist. Damit halt jeder weiß, okay, das bin ich, das kann sie, sie ist dafür die richtige Person für uns zum Beispiel und dass jeder irgendwie seine eigene Unternehmerin ist.
Und jetzt nochmal aus der Perspektive der Unternehmen. Ihr habt alle drei von guten Erfahrungen von Onboarding gesprochen und Frieda hat ja gleich am Anfang erzählt, wie kritisch diese Phase auch ist. Was würdet ihr denn an Punkten identifizieren, die so unerlässlich sind? Also welche Tipps würdet ihr weitergeben an Unternehmen, die junge Frauen auch gewinnen wollen für ihr Unternehmen?
Ich würde da ganz vorne mal ansetzen und bei der Stellenausschreibung anfangen. Da spreche ich jetzt aber auch als Gleichstellungsbeauftragte. Wir haben jetzt erst vor kurzem auch angefangen, unsere Stellenausschreibung uns nochmal anzugucken und zu schauen, sind da vielleicht Schlagwörter drin, die ganz eindeutig so männlich wahrgenommen und also männlich konnotiert sind. Und wollen wir da nicht lieber eher neutralere Begriffe finden, weil Studien einfach zeigen, dass Frauen sich dann eher auf solche Stellen bewerben und bei Männern hat es eigentlich keine Auswirkung, welche Schlagwörter da drin sind. Wenn die sich bewerben wollen, bewerben die sich. Wenn zum Beispiel von Durchsetzungskraft gesprochen wird, das ist so ganz klar männlich konnotiert und da schrecken dann doch Frauen eher davon zurück, tatsächlich eine Bewerbung loszuschicken. Also würde ich Unternehmen erstmal immer empfehlen, ein gutes Diversity-Management zu haben. Ja, und sensible Leute in den Personalabteilungen sitzen zu haben.
Marlena, jetzt hast du gesagt, durchsetzungsstark ist männlich konnotiert. Was habt ihr denn für ein anderes Wort gefunden für durchsetzungsstark?
Oh, da muss ich jetzt mal überlegen. Was hatten wir stattdessen? Wir haben es, glaube ich, mehr auf Zusammenarbeit, auf Konfliktlösung. Darauf sind wir dann mehr gegangen.
Weil ich das irgendwie schade finde, ne? Also, dass man so Jobbeschreibungen umschreiben muss, damit man da mehr Frauen dazu gewinnt. Also eigentlich wäre es ja schöner, wenn man noch mehr Frauen dazu bringt, zu sagen, ey, das schreckt mich nicht ab, ich bewerbe mich da drauf.
Auf jeden Fall. Also da gibt es auch immer das Problem, dass Frauen, die durchsetzungsstark wirken, ja auch von der Gesellschaft erstmal immer als negativer wahrgenommen werden, als wenn das ein durchsetzungsstarker Mann ist. Das zeigen Studien ja auch immer wieder. Das heißt, wenn Frauen dann sehr durchsetzungsstark und sehr selbstbewusst auch zum Beispiel Bewerbungsgesprächen auftreten, dann wird ihnen das eher negativ angelastet als bei einem männlichen Bewerber. Das heißt, selbst wenn sie dann die Voraussetzung erfüllen, werden sie dann bestraft.
Wir waren gerade bei dem Punkt Stellenausschreibung. Was für Aspekte fallen dir noch ein, Marlena?
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich halte ich es für unfassbar wichtig, dass einfach Leute in Personalabteilungen sind, die da so ein bisschen gendersensibel sind, auch ihre eigenen Vorurteile hinterfragen. Warum scheint die mir jetzt negativer als vielleicht der Bewerber davor und gibt es da vielleicht auch einen Grund in mir drin? Und wenn es dann aber soweit ist und wenn man sich für die Person dann entschieden hat, dann finde ich es wahnsinnig wichtig, dass entsprechend Zeit eingeplant wird, weil jemand einzuarbeiten läuft nicht so nebenbei mit. Ich fand zum Beispiel das Beispiel mit der Broschüre sehr schön, wo dann, sag ich mal, alle wichtigen Daten zum Unternehmen zusammengefasst sind, der Person auch konkret zu sagen, wenn du Fragen zum Bereich XY hast, hier ist Kollegin so und so, die kannst du zu dem Thema ansprechen, Kollege so und so zu diesem Thema, dass man gleich nicht auch suchen muss, wenn ich eine Frage habe, wo gehe ich jetzt hin, sondern dass das einem schon alles proaktiv mitgegeben wird. Ich war zum Beispiel von dieser 25%-Zahl total schockiert. Also, dass so viele Leute in der Probezeit abspringen oder gegangen werden. Das ist ja wirklich keine geringe Zahl. Deswegen auch gerade diese Identifikation mit dem Unternehmen auch fördern, gleich von Anfang an zu sagen, hey, du bist ein Teil von uns.
Gerade so dieses sich identifizieren mit dem Unternehmen, das denke ich halt auch, dass das ein Schlüssel dafür ist, die Leute halt lange bei sich zu halten. Und also so mein Tipp für Unternehmer wäre zum Beispiel, dass man wirklich auch schaut, ob man nicht öfter Berufseinsteiger nimmt. Weil ich kann es verstehen, dass viele Unternehmen sagen, nee, ich möchte jemanden, der Erfahrung hat, den stelle ich ein und dann läuft er gleich los. Ein Berufseinsteiger, der braucht erstmal ein halbes Jahr, bis er in so einer Rolle richtig drin ist. Ich war auch total dankbar, dass mein Unternehmen mir die Chance gegeben hat, mir das Vertrauen entgegengebracht hat. Und ich meine, ich hatte zwei kleine Kinder in einem Job, der wirklich kein Mutti-Job ist, den man nur in Vollzeit machen kann, für ganz viel Flexibilität. So, mein Unternehmen hat gesagt, hey komm, wir stellen dich trotzdem ein. Ich bin super dankbar und dafür bin ich auch gerne loyal. Und mir kommt es gerade gar nicht in den Sinn, zum Beispiel mein Unternehmen zu wechseln. Einfach weil ich auch irgendwo dankbar dafür bin, die Chance damals bekommen zu haben. Und ich würde es cool finden, wenn andere Unternehmer sowas auch machen.
Und du hast mir mal erzählt, dass dein Unternehmen auch gesagt hat, unser Hauptgrund, uns für sie zu unterscheiden, war ihre Persönlichkeit, ne? Annika, das hattest du doch erzählt.
Genau, das war dann im Bewerbungsgespräch. Genau, da kamen wir halt irgendwie da drauf, dass die wirklich viel Arbeit reinstecken, um die Bewerber sich genau anzuschauen. Und dass sie halt gesagt haben, so ja, es geht uns halt darum, dass die Persönlichkeit passt. Den Rest können wir dir noch beibringen. So, also so das Fachliche, das kriegt man in Leute rein. Aber ich sag mal, wenn du einmal jemanden drinne hast, der irgendwie eine toxische Umgebung in deiner Arbeitsgruppe macht, dann läuft das, glaube ich, irgendwann nicht mehr. Wenn die Persönlichkeit passt und die groben Rahmenbedingungen stimmen, die Feinheiten, die kriegt man noch ein in die Leute. Das ist, glaube ich, kein Ding. Ja.
Und bei uns ist das gerade so, also wir sind ein Familienunternehmen, sind mehrfach ausgezeichnet als familienfreundliches Unternehmen, weil man bei uns eine tolle Work-Life-Balance haben kann. Ich dachte mal so, ja, okay, jeder kann reden, jeder kann sagen. Aber bei uns wird es halt wirklich auch gelebt. Es gibt in den Büroarbeitszeiten komplett flexible Arbeitszeiten. In meinem Unternehmen heißt es ab 1.7. Vollzeit nicht mehr 40 Stunden, sondern Vollzeit heißt 37,5 Stunden bei voller Bezahlung. Und ich finde, das ist so ein moderner Schritt, der auch so weit nochmal in diese Work-Life-Balance mit einspielt, dass das Wochenende einfach länger wird und man halt auch wirklich einen ausgeruhten Arbeitnehmer vor sich hat als Unternehmen. Das finde ich ist ziemlich wichtig.
Gibt es jetzt noch was, was ihr die Welt wissen lassen wollt zu dem Thema Berufseinstieg?
Ich hätte vielleicht nur noch so Tipps an Bewerber. Was ich wichtig finde, ist, dass man sich nicht abschrecken lässt. Also gerade so diesen Bewerbungsprozess, den ich vorhin so skizziert habe, hätte man mir das gesagt, dann hätte ich vielleicht auch gedacht, so, oh Gott, die Wahrscheinlichkeit hört sich gering an. So, aber wenn man Interesse hat auf einen Job, trotzdem auf jeden Fall versuchen. Wichtig finde ich das Bewerbungsschreiben. Da habe ich mir extra so einen Bewerbungsratgeber mal geholt, in dem ganz viele Dinge drin stehen, die man falsch machen kann und wie man sie halt richtig macht. Weil das Bewerbungsschreiben ist das Erste, was der Unternehmer von einem sieht. Und ich glaube, dass immer noch viele sind, die so ein Standardschreiben machen, das rausschicken und diese Dinger landen, glaube ich, sofort im Schredder.
Man muss nicht 100% von den Aufgaben oder von den Kenntnissen, die in der Stellenausschreibung stehen, erfüllen. Wenn man 60 bis 70 erfüllt und ein gutes Gefühl bei dem Unternehmen hat, dann unbedingt versuchen. Aber auch nicht zu traurig sein, wenn es dann mal nicht funktionieren sollte, weil da spielen so viele Faktoren mit rein. Also die Leute, die BewerberInnen einstellen, die haben so viele zusätzliche Sachen noch im Kopf, ob das so im Team passt. Und ach, da spielt so viel rein, was man gar nicht wissen kann, bloß nicht zu sehr auf sich selbst beziehen. Dann ist es eine andere Stelle.
Was ich gerne noch zum Thema Bewerbungsanschreiben ergänzen möchte, also ich bin nebenberuflich auch Fotografin und kann immer nur wieder sagen, bitte, bitte, bitte keine Standardbilder vor irgendeinem weißen Hintergrund im Fotostudio. Wenn ich Bewerbungsfotos mache, gehe ich grundsätzlich raus. Ich fotografiere unter einem Baum, ich fotografiere einer großen Glasscheibe. Irgendwas, was heraussticht aus der Masse.
Ja, und auf jeden Fall ist klar geworden, dass Persönlichkeit auch zählt. Und ich freue mich sehr, dass wir hier mit euch dreien tolle Frauen hatten, die so deutlich machen, wie der eigene Weg dann so aussehen kann. Und es scheint mir sehr, dass ihr den gefunden habt.
Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und es war super, super interessant. Also ich habe mich ja mit Recherchen darauf vorbereitet und bin so in dieses Negative abgedriftet. Oh je. Und dass ihr so schöne positive Beispiele und Dinge gebracht habt.
Das ist schade, weil so ein Jobeinstieg, das kann halt auch super aufregend sein, super neu. Und bei mir war es total schön. Bei mir war es so ein Tor zu einer anderen Welt. Also mir hat es total Spaß gemacht und ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Obwohl ich in der Wissenschaft eigentlich gescheitert bin, in Anführungszeichen, bin ich umso glücklicher, dass es genauso gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist.
Ich fand es toll, hier zu sein, dass ich eingeladen wurde. War wirklich schön.
War eine sehr gute Runde.
Dankeschön. Der Weg in den Beruf ist ein ganz persönlicher und individueller Weg. Heute haben Dr. Annika Graf, Marlena Wichers und Pauline Kaiser ihre Erfahrungen mit uns geteilt. In der nächsten Folge wollen wir mit zwei Trainerinnen und Coaches über ihre Arbeit sprechen. Eine Trainerin arbeitet in unserem Mentoring-Programm mit WissenschaftlerInnen im Rahmen von Beratung und Coachings zusammen. Die andere Trainerin arbeitet mit KünstlerInnen, GestalterInnen und FilmemacherInnen und unterstützt sie durch Coachings, Beratung und Workshops. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge Mentoring im Ohr, wenn es heißt Meet My Trainer, im Gespräch mit zwei Trainerinnen und Coaches.